Ihr Dokumentarfilm mit dem Titel Von Caligari zu Hitler. Der Name ist geborgt von Siegfried Krakauer, von seinem gleichnamigen Buch. Was war er für Sie und für den Film? War er Inspirationsquelle, Stichwortgeber?
Er war ein Sprungbrett. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, ich habe seine Fragestellungen übernommen, ich habe auch seine Antworten gelesen und überprüft, aber auch nicht wie ein Scharfrichter, der irgendwie Gut und Böse voneinander scheidet, sondern ich habe die als Angebot genommen. Ich glaube und hoffe, dass Krakauer auch damit insofern zufrieden wäre, dass er, glaube ich, auch jemand war, der, so wie ich ihn verstehe, mit Theorie frei umgegangen ist, mit Angeboten in der Vergangenheit frei umgegangen ist. Der hat Dinge, die scheinbar völlig unvereinbar waren, miteinander kombiniert. Sowohl von der Theorie her, er war Marxist, er war aber auch ein Gefolgsmann, der von Kant und von der Lebensphilosophie, er war mit Adorno und Löwenthal sehr gut befreundet und so weiter. Gleichzeitig von seinen Interessen her. Der Mann hat Romane geschrieben, mehrere gar nicht ohne Erfolg. Der hat eine Biografie von Jacques Offenbach geschrieben. Der hat ernsthafte soziologische Arbeiten verfasst. Der hat sehr freie und für die damalige Zeit extrem progressive theoretische Schriften geschrieben. Und gleichzeitig war er ein Journalist, der so tagesaktuelles Zeug geschrieben hat, mal über dies, mal über das, was dann gerade sein musste, wenn ein Jubiläum war oder jemand gestorben ist, dann hat er halt den Nachruf geschrieben. Er war vor allem auch Filmkritiker. Und für ihn war, so wie ich es verstehe, Film gerade deswegen faszinierend, weil Film ja ein flüchtiges Medium ist, weil Film sich in der Zeit, in dem Augenblick, in dem es zu sehen ist, auf der Leinwand ereignet. Wir können Film nicht festhalten wie Fotografie. Wir können es natürlich anhalten, aber dann wird es eben zur Fotografie. Und insofern hat ihn dieses Bewegte, dieses Flüchtige am Film besonders fasziniert, weil es aus seiner Sicht eben das Bewegte und das Flüchtige des Augenblicks, der Gegenwart und in seinem Fall der Gegenwart der Weimarer Republik erfasst hat, so wie keine andere Kunst das konnte.
Sind Sie an irgendeinem Punkt auch in Dissens mit ihm gegangen, also wo Sie sich gedacht haben, nee, da bin ich jetzt eigentlich ganz anderer Meinung?
Da müsste ich jetzt nochmal nachdenken. Also spontan fällt mir nichts ein. Ich habe vielleicht mich mit Krakauer etwas sogar weniger auseinandergesetzt, als das wirkt. Das heißt, ich habe nicht dauernd gefragt, was denkt jetzt Krakauer über dies und jenes, sondern ich habe Krakauers Frage sehr ernst genommen. Die Frage, wie weit hat das Kino überhaupt die Fähigkeit, zu allen Zeiten etwas vorauszuahnen, was in einer Kultur, einer Gesellschaft, auch in der Politik einer Zeit möglich ist? Also im Grunde, wie nah ist das Kino am Zeitgeist? Und was erzählt uns das über den Zeitgeist einer Epoche, insbesondere dann, wenn es zurückliegt, also der vergangenen Epoche? Diese Frage habe ich ernst genommen. Diese Frage versuche ich zu entfalten in meinem Film. Und ich nehme dann Krakauers Antworten. In manchen Fällen werfe ich die so rein, in manchen Fällen zitiere ich sogar Passagen von seinen Antworten, aber manchmal ignoriere ich die auch völlig. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da in einem großen Dissens zu Krakauer bin. Ich finde an Krakauer faszinierend seine Methode. Seine Methode ist die, dass er von den Einzelheiten ausgeht, dass er sich im Grunde nicht, auch wenn er theoretisch eine Ansicht hat, die er gewonnen hat, oder wenn er zum Beispiel einer bestimmten Schule angehört, einer theoretischen Schule, dann hat er sich aber nicht durch die Fakten irritieren lassen. Das heißt, er hat immer den Fakten in Vorsprung gegeben. Er hätte immer gesagt, dass ihn diese Einzelheiten auch mehr interessieren. Darum hat er sich mit so Dingen beschäftigt, die für manche Leute als unseriös gelten, wie zum Beispiel mit der Mode, mit zum Beispiel Showgirls, Show-Einlagen in irgendwelchen Revuen. Er hat sich natürlich mit dem Kino beschäftigt, auch das Kino, das gilt bis heute noch bei vielen Theoretikern als unseriös. Er hat sich immer mit dem beschäftigt, was wir heute Populärkultur nennen würden, und danach gefragt, was Populärkultur eigentlich über eine Epoche aussagt und wie weit Populärkultur etwas ist, was alle Menschen angeht. Also dieser Ansatz gefällt mir gut. Es gibt natürlich in den Einzelheiten schon Dinge, das sehe ich anders. Aber mir fällt tatsächlich jetzt auf Anhieb nicht irgendwie was ganz Bestimmtes ein. Ich glaube, dass ganz grundsätzlich ich ein bisschen im Weimarer Kino, das Weimarer Kino ist für mich eine Vorgeschichte des Faschismus, wie für Krakauer, aber es ist nicht nur das. Und eigentlich versuche ich in meinem Film ein bisschen Dinge zu erzählen, die jenseits dieser einen Story der Vorgeschichte des Faschismus liegen. Ich versuche zu zeigen, das stimmt alles, was Krakauer sagt, aber es gibt noch ein paar andere Geschichten, die lohnen sich auch zu erzählen. Und vor allem lohnt es sich, die Weimarer Republik in ihrem Eigenwert gelten zu lassen. Also es lohnt sich, darauf aufmerksam zu machen, dass die Menschen, die in der Weimarer Republik lebten, ja nicht wussten, wie es ausgehen würde. Die wussten auch nicht, dass die Weimarer Republik 15 Jahre dauern würde und nicht länger. Für die war das eine offene Zukunft. Und ich möchte eigentlich versuchen, bei den Zuschauern meines Films so ein Gefühl für diese Offenheit wieder zu schaffen und sie darauf aufmerksam zu machen, dass man selbst im Sommer 1932, wo es eine Menge Not gab und es war längst nicht für alle Menschen eine gute Zeit, trotzdem nicht wusste, ein Jahr später gehen die braunen Horden durch das Land und ein Jahr später gibt es ihnen die Rassengesetze und das haben die nicht gewusst. Ich glaube, diese Form von ja gewissermaßen Unschuld, jedenfalls Nichtwissen des Kommenden, dafür möchte ich ein Bewusstsein schaffen, was nicht bedeutet, dass man die Leute von irgendetwas freispricht. Denn es gab natürlich in der damaligen Zeit auch Menschen, die haben tatsächlich geahnt und gespürt, was kommen würde. Die haben sich selber in Sicherheit gebracht, aber das macht nicht die anderen zu in irgendeiner Form Schuldigen.
Sie haben vorhin bei der Filmvorführung schon gesagt, so einen Film, so einen dokumentarischen Langfilm zu dem Thema hat vorher noch niemand gemacht. Wie erklären Sie sich das?
Tja, ich kann mir das für Deutschland schon erklären, warum es das in Deutschland nicht gab. Denn es ist ja so, dass die Deutschen sich in allen Bereichen, nicht nur in der Filmkunst, lange Zeit damit schwer getan haben, sich mit ihrer Schuld auch zu konfrontieren. Und es ist auch so, dass man mal eine Zeit hatte, da wollte man wirklich nach vorne schauen. Gleichzeitig denke ich in dieser so seit den 80er Jahren einsetzenden Bewegung, dass man im Grunde die Bundesrepublik historisiert und dass man viel stärker auf die Vergangenheit schaut, auch die Vergangenheit selber versucht auszudifferenzieren und nicht nur als in Gut und Böse zu teilen, nicht nur als ein Beispiel für etwas zu nehmen, woraus wir etwas lernen können. Diese auch schon 30 Jahre anhaltende Epoche, die hätte natürlich dazu führen können, dass wir mal anfangen, uns mit diesen Filmen zu beschäftigen. Ich glaube, es hat mindestens gibt es zwei praktische Gründe, die man erwähnen muss. Der eine Grund ist der, dass die Rechte teuer sind und dass man die von der Murnau-Stiftung erwerben muss oder mit der Murnau-Stiftung einen Deal finden muss. Das haben wir gemacht. Wir haben mit denen geredet, wir hatten ein Konzept, was sie überzeugt hat und ich bin sehr dankbar, dass sie sich darauf eingelassen haben. Ohne sie hätten wir es nicht machen können. Und ich glaube, dass das jetzt so eine Win-Win-Situation ist, dass die sich freuen über den Film, der in Venedig Weltpremiere hatte, der auf vielen Festivals lief und jetzt in Deutschland Filmstart hat. Und wir freuen uns natürlich auch. Das wäre nicht möglich gewesen ohne die Murnau-Stiftung, aber die Murnau-Stiftung weiß auch, das wäre jetzt ohne uns auch nicht so ein Film geworden. Also das ist einer der Punkte. Der andere Punkt, warum es das nicht gegeben hat, ist vielleicht schon, dass sich die Menschen mit dieser, sagen wir mal, Schamsituation, also man schämt sich ein bisschen vor sich selber, wenn man sich mit diesem Gegenstand beschäftigt, weil die Schuld so offenkundig wird. Und ich glaube, dass das, was ich auch versuche, gegen Ende meines Films nochmal deutlich zu machen, dass wir einen großen Teil unserer eigenen Kinogeschichte vertrieben haben, aktiv. Man redet bei Vertreibung immer von den Menschen, die zum Beispiel vor der Sowjetunion, vor der Roten Armee fliehen mussten, die vertrieben wurden aus ehemaligen Ostgebieten. Wir müssen uns klar machen, dass Vertreibung auch heißt, dass die Deutschen selber einen Teil von sich vertrieben haben im Jahr 1933. Und ich glaube, dass jede Erinnerung an diese Vertriebenen bei denen, die teilweise zu den Tätern gehörten, beziehungsweise Nachfahren der Täter, teilweise zu den Mitläufern, zu denen, die einfach passiv und stumpf zugeschaut haben, so einen Schamreflex, einen Abwehrreflex hervorruft. Also ich glaube, das ist einer der Gründe auch, warum man so einen Film bisher nicht gemacht hat. Und vielleicht hat man auch nicht so ein richtiges Interesse für Kino gehabt. Denn ein dritter Grund ist der, dass das Kino in Deutschland im Unterschied zu jeder anderen Nation in der ganzen Welt, die ich kenne, gering geschätzt wird. Kino wird als eine irgendwie, weil industrielle, auch minderwertige Kunst betrachtet. Und deswegen gibt es eine gewisse Scheu in manchen Kreisen, das Kino ernst zu nehmen. Also das hat sicher dazu auch beigetragen. Aber das alles erklärt natürlich nur, warum in Deutschland so ein Film nicht entstanden ist. Warum der im Ausland nicht entstanden ist, das ist mir wirklich schleierhaft, außer vielleicht, dass die Rechte nicht bezahlbar waren, weil es ja auch zu den interessanten Geschichten gehört, dass nicht nur das deutsche Kino hochgeschätzt ist, das deutsche Kino der 20er, 30er Jahre hochgeschätzt ist im Ausland, dass Leute wie Fritz Lang, wie Friedrich Wilhelm Murnau, wie Georg Wilhelm Pabst, wie Josef von Sternberg und dazu Darsteller wie zum Beispiel Marlene Dietrich, wie Emil Jannings, der erste deutsche Oscar-Gewinner war und so weiter, dass diese ganzen Leute Weltstars waren und sind, weil sehr viele Menschen immer noch in den USA zum Beispiel diese Namen kennen und verehren. Also das sind alles Leute gewesen, die sind weltbekannt gewesen, aber der Ort, von dem die herkommen, der kulturelle Ort, der ist vergleichsweise unbekannt. Und insofern habe ich dafür auch nicht eine richtig gute Erklärung. Ich kann nur sagen, ich glaube, dass man sehen kann, dass auch Siegfried Krakauer außerhalb Deutschlands viel, viel bekannter ist als in Deutschland. Und dass eigentlich in jedem Land der Welt man mit Krakauer die Filmgeschichte studiert, nicht nur die Weimarer, sondern auch die gesamte Filmgeschichte, dass man sein Buch Theorie des Films sehr ernst nimmt, all diese Dinge. Insofern ist Krakauer sehr bekannt, das deutsche Kino ist sehr bekannt. Und warum jetzt die Franzosen darüber keine Lust hatten, einen Film zu machen oder die Amerikaner, da habe ich keinen objektiven Grund für.
Ich denke, was man in Ihrem Film sehr gut sieht, ist, dass der Film in der Weimarer Zeit auch sehr filmisch wirklich gearbeitet hat. Man hatte häufig dieses Klischee im Kopf von Stummfilm ist gleich abgefilmtes Theaterstück. Aber da wurde ja mit sehr vielen Bildern gearbeitet, auch mit ganz starken Charakteren. Krakauer hat ja auch herausgearbeitet, es gibt so zwei Stereotypen, nämlich einerseits so den Magier oder den Beschwörer, den mächtigen Verbrecher, andererseits so eine schlafwandelnde, eine Person unter Einfluss sozusagen. Ja. Waren es wirklich nur einzelne Filme oder war das einfach wirklich sehr verfolgbar, dass es in vielen Filmen vorkam?
Diese Archetypen, die gibt es tatsächlich auch im Kino der Weimarer Republik immer wieder. Es ist eben bei den Serienmördern zum Beispiel der Jack the Ripper, taucht in gleich drei Filmen auf. Wir haben vampirische Figuren, wir haben vor allem diese allmächtigen, so ein bisschen bösartigen, boshaften Manipulatoren, ob wir die jetzt Caligari nennen oder ob wir die Mabuse nennen, ob wir an den Vater in Metropolis denken. Thomas Elsässer sagt ja in meinem Film sehr deutlich, dass es oft ein Ödipus-Konflikt war, also ein Konflikt zwischen einem starken Vater und einem Sohn, der dann in diesen deutschen Filmen relativ schwach daherkommt. Das heißt, er gar nicht in der Lage ist, den Vater zu beseitigen. Womit die Filme in anderen Ländern sympathisieren, nämlich mit der Rebellion der Söhne, das ist in Deutschland ganz umgekehrt. Da kann es passieren, dass die deutschen Filme sehr klar sympathisieren mit der Ordnung und Autorität der Väterwelt, die wiederhergestellt wird. Das ist merkwürdig.
Ein Gedanke, den ja zum Beispiel auch Michael Haneke für das Weiße Band aufgreift, für diese Zeit, als eine Art Zeitgeist, wo er ja auch dann die Untertanen der Zukunft verortet sozusagen. Das ist allerdings was mir im Film... Also wenn man jetzt zum Beispiel mal von Theorien des vorauseilenden Gehorsams im Dritten Reich oder des willigen Vollstreckers ausgeht, was für mich jetzt im Film nicht so stark durchkam. Hat das Kino so etwas auch thematisiert, vorausgeahnt?
Ich glaube, willige Vollstrecker gibt es tatsächlich eine ganze Menge, etwa der Sonnambule Cesare in Kabinett des Dr. Caligari. Es ist klar, es gibt, glaube ich, auf einer Ahnungsebene eine ganze Menge Dinge, aber das muss man dann auch als Filmkritiker oder Filmwissenschaftler herausbefördern aus diesen Filmen. Also das Kino, diese Filme sagen ja nicht, ich ahne dies und jenes voraus. Wir können sehen, dass der Faschismus in Reinkultur nicht vorausgeahnt wurde, sondern was, glaube ich, vorausgeahnt wurde, das sind ganz bestimmte Aspekte des Faschismus. Das ist so ein autoritäres Denken, das ist eine Todessehnsucht, Todestrieb, das ist eine Gewaltbereitschaft, das ist ein, eine Unterwerfungslust, das heißt die Sehnsucht breiter Massen, eigentlich sich einem, nennen wir ihn mal Führer, also jedenfalls einem allgemeinen großen Manipulator, der in der Lage ist, zu ihm zu sprechen, zu unterwerfen. Solche Sachen, das erlebt man ziemlich oft in Filmen, ganz klar.
Die großen Namen sind schon gefallen, Murnau, Lang, Pabst, Lubitsch. Aber in Ihrem Film kommen ja auch viele Filmemacherinnen und Filmemacher vor, Gerhard Lamprecht, Maria Harder, Werner Hochbaum, die eigentlich nicht so geläufig sind. War das Ihnen auch ein Anliegen, solche Leute auch ein bisschen aus dem Schatten der großen Namen wieder herauszuholen, herauszuheben?
Ja, es ist definitiv ein Ziel meines Films gewesen, dass das Weimarer Kino nicht länger immer nur auf diese 3, 4, 5 bekannten Filme und 2, 3 bekannten Namen reduziert wird. Es ist mein Anliegen gewesen, Vielfalt herauszuarbeiten. Deswegen habe ich zum einen wirklich versucht, in Archiven Sachen zu finden, die mir gefallen haben. Nicht, dass mir die bekannten Filme nicht gefallen, aber ich wollte eben auch was finden, was man nicht so gut kennt. Und das andere ist natürlich, dass ich versucht habe, von der Struktur her des Films immer ein bisschen auch einem relativ bekannten Werk ein Werk zur Seite zu stellen oder es mit einem Werk zu konfrontieren, was weniger bekannt ist. Zum Beispiel das Kabinett des Dr. Caligari wird konfrontiert mit dem Film Nerven von Robert Reinhardt. Zum Beispiel kann man sagen, dass man, die sind sich halt sehr ähnlich, dass man Menschen am Sonntag einerseits konfrontiert mit einem Film wie Fräulein Else, wo es auch um eine junge Frau, die in irgendeiner Form relativ sozialrealistisch, wirklichkeitsnah geschildert wird und in einer Krise ist, aber es geht halt nur um die eine Frau, nicht um die Interaktion, das einander gegenüberzustellen, andererseits die auch so ein bisschen zu paaren mit diesem Film Ins Blaue hinein von Schifftan, wo natürlich die Ähnlichkeiten evident sind. Es sind 4 Leute, die raus auf den Wannsee fahren, denen es gar nicht so gut geht wirtschaftlich, aber die einen schönen Tag haben wollen, diesen einen Tag, und dann passieren bestimmte Dinge. Marie Harder ist tatsächlich sehr unbekannt. Werner Hochbaum ist auch relativ unbekannt. Das sind beides linke Filmemacher gewesen. Und man kann mit Recht fragen, warum in meinem Film nicht Coole Wampe vorkommt. Es ist ein schöner Film, der ist interessant. Man könnte über den eine ganze Menge andere Aspekte auch erzählen und aufgreifen. Aber da sich jeder selbst beschränken muss und man irgendwann auch ganz klar sagen muss, bestimmte Dinge, die kommen jetzt nicht in meinen Film hinein, habe ich mich dafür entschieden, die Filme in meinem Film zu lassen, die wirklich unbekannt sind und die wirklich dazu führen, dass es so einen Aha-Effekt gibt, dass man was sieht, was neu ist, was in irgendeiner Form überrascht.
Im Film kommen ja auch Theoretiker und eben Filmemacher auch vor. Es sind jetzt Volker Schlöndorff und Fatih Akin, beide in unterschiedlichen Generationen. Wirft vielleicht auch die Frage auf, was können Filmemacher von heute aus dem Weimarer Kino lernen? Also jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt ästhetisch oder, sondern wenn man sich eben diese Frage stellt, was weiß das Kino vielleicht auch von der Verantwortung her oder von einem, wie behandle ich Themen, die in der Luft liegen, in Anführungsstrichen?
Ja, ich glaube, auch die Weimarer Filmemacher haben viele Themen, die in der Luft lagen, nur unterbewusst behandelt. Die haben sich das nicht klar gemacht. Die hatten nicht die Einstellung, ich behandle jetzt dieses und jenes Thema, was in der Luft liegt. Ich glaube, das, was der Effekt fürs heutige Kino sein könnte, das ist, dass heutige Filmemacher durch die Weimarer Filme und in den Weimarer Filmen den Spiegel vorgehalten bekommen. Das heißt, sie kriegen erzählt, was eigentlich das Kino sein kann, auch in Deutschland, welche Spannbreite es hat, welchen Formenreichtum, welchen Mut auch und welche Innovationskraft. Ob das die heutigen deutschen Filmemacher mitnehmen oder nicht, da kann ich nicht entscheiden, das müssen sie selber wissen. Was man aber, glaube ich, sagen kann, das ist, dass den heutigen deutschen Filmemachern einiges fehlt, was die damals offensichtlich hatten, vor allem Mut. Ich glaube, dass jemand wie Fritz Lang einer ist, der einem vorführen kann, dass man groß denkt und dass großes Denken auch zu großen Ergebnissen führen kann. Es gibt mir im deutschen Kino heute viel zu viel Liebe für das Klein-Klein, Liebe für die Selbstbeschränkung, eine Bescheidenheit, die sich selber noch narzisstisch befriedigt und daran gefällt, dass sie bescheiden sind. Die Leute sagen, wir müssen auch bescheiden sein und wie toll, dass wir jetzt endlich mal bescheiden sind. Das war falsch. Wir brauchen aus meiner Sicht eine Unbescheidenheit im deutschen Kino. Wir müssen einfach ausgreifen, wild sein, den Mut haben, vor allem auch zu scheitern. Und da werden Leute scheitern. Und das ist sicher viel leichter gesagt jetzt von mir als dann getan, wenn das einem Filmemacher wirklich passiert. Aber ich glaube, dass ein Kino, was so halbgar auf der sicheren Seite ist, wofür wir sehr viele Beispiele in Deutschland haben. Fast alle deutschen Filme des letzten Jahres, die kann man da unterordnen unter so eine Beschreibung. Das bringt das deutsche Kino nicht weiter. Da sind dann Filmemacher, die so mehr schlecht als recht, aber irgendwie schon Geld verdienen damit. Aber darum kann es ja nicht gehen. Die Absicht von Kunst, von einem Kunstbetrieb, ist nicht, dass einzelne Leute Geld verdienen, sondern das ist die, dass das Ganze vorankommt. Und ich sehe im Augenblick nicht, dass das Ganze vorankommt. Ich würde mir vorstellen können, dass wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, dass man dann eine ganze Menge für seine eigene Gegenwart lernt. Und diese Notwendigkeit, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, die sehe ich immer noch zu wenig in Deutschland. Die muss stärker werden. Man sollte nicht versuchen, sich mit Einzelheiten aufzuhalten. Also weder geht es darum, ob jetzt Rüdiger Suchsland in allen Thesen seines Films recht hat, noch geht es darum, ob Siegfried Krakauer in seinem Buch immer total recht hatte, sondern es geht eher ein bisschen darum, ob denn Siegfried Krakauer in seinem Buch ein paar Ideen hatte und ein paar Gedanken und ein paar Dinge erzählt und vorgeführt hat, die des Nachdenkens wert sind oder der Erinnerung wert. Und so möchte ich eigentlich auch, dass mein Film wahrgenommen wird, dass da ein paar Gedanken drin sind. Es lohnt sich, über diese Gedanken weiter nachzudenken, dass da bestimmte Fragen gestellt werden, die man nicht in 2-3 Minuten beantworten kann. Und deswegen lohnt es sich, darüber auch ein bisschen länger nachzudenken.